Es gibt so viel, was mich an diesem Morgen mit Freude erfüllt. Und doch ist das Größte und Schönste, wenn wir miteinander zusammenkommen, um unseren Herrn zu loben, Jesus, in dessen Namen wir zusammen sind. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Wir wollen miteinander das Lied singen, es geht der Herr des Tages Schein. 334, wir singen die ersten vier Verse, 334. Lieber Gott und Herr, wir haben dir so viel zu danken. Und wenn wir dir das Lob singen, dann kommt das immer wieder auch aus einem klagenden und undankbaren Herzen. Vergib uns diese Schuld, lieber Herr. Und wir wollen heute Morgen zu dir kommen, weil wir erst entdecken müssen, wie deine Güte uns unser ganzes Leben lang schon nachgeht und wie du uns suchst, wie du uns überschüttest mit deiner Liebe. Öffne auch heute Morgen unser Verständnis, dass wir merken, wie du jedem von uns nachgehst. Es sind so viele unter uns, die sind bedrückt und beschwert und belastet mit Leid und mit Sorgen. Und doch auch da willst du reden und trösten und heilen. Vielen Dank, Herr, dass wir still werden dürfen vor dir und dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was uns ganz persönlich bewegt und bedrückt. Und du hörst das. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, die werden erquickt. Amen. Nehmen Platz und nun bitten wir Jochen Müller, dass er uns auch ein Wort sagt. Wir freuen uns, das ist eine lebendige Gemeinde seit vielen, vielen Jahren in Bremen, Huchting, lebendige Jugendarbeit und ungeheuer viele Aktivitäten in der Mission. Und das ist ein schönes Grüßen vom hohen Norden in den tiefen Süden.
Für mich kam dieses Grüßen etwas überraschend. Ich wollte heute Morgen unter Ihnen sitzen und einfach teilnehmen an dem, was hier in dieser Kirche geschieht. Dass die Ludwig-Hofacker-Gemeinde eine Gemeinde ist, die mit uns verwandt ist, das wissen wir schon lange. Winrich Schäffbuch war auch bei uns schon als Gast in unserer Gemeinde, hat dort gepredigt und wir haben miteinander teilgehabt an dem, was Gott ihm anvertraut hat. Ähnlich geht es uns, wenn wir vom Norden nach Süden denken, dann schätzen wir sehr diese tiefe innere Verbundenheit des Glaubens, die wir alle empfangen haben, als wir an Jesus Christus gläubig geworden sind. Und da uns ja heute mehr oder weniger der Wind ins Gesicht weht und wir hier und da ganz schöne Diffamierung erfahren, ist es natürlich schön zu sehen, wie die Brüder im Württembergischen arbeiten und vorangehen und stärkt uns auch oben im Norden. Ich stamme nun aus einer landeskirchlichen Gemeinde, in der ich nun schon seit 1961 Pfarrer bin. Und dort haben wir so etwas erlebt wie einen erwecklichen Aufbruch dadurch, dass uns geistliche Väter begegneten, die uns die Augen öffneten für das, was in der Heiligen Schrift offenbart ist über Wiedergeburt, über Bekehrung, überhaupt über geistliches Leben. Das sind ja alles Dinge, die man nicht unmittelbar auf der Universität lernt, sondern die wahrscheinlich erst so richtig begriffen werden, wenn man Menschen begegnet, die selbst erfüllt sind vom Geist Gottes und nun von daher auch die Vollmacht haben, das Wort Gottes so auszulegen, dass es anfängt, zu uns zu sprechen. Damit hat sich bei uns zu Hause eine tiefe Wertschätzung des Wortes Gottes ergeben und damit auch einen Versuch, von diesem Wort her selbst Gemeinde Jesu zu bauen. Das ist ja etwas, was genau gelernt werden muss in der Schule unseres Herrn. Gott hatte mir sehr früh schon die Mission aufs Herz gelegt. Ich hatte das Glück, als Predigerseminar an der Missionsakademie in Hamburg sein zu können und auf diese Weise manchen Bruder kennenzulernen, der später in der dritten Welt leitender Kirchenmann geworden ist, unter anderem zum Beispiel Josia Kibira aus Tansania. Er war später der Präsident des Lutherischen Weltbundes. Wir haben damals zusammen Teller abgetrocknet und haben die Küche aufgeräumt, als wir quasi als Studenten zusammen in der Akademie waren. Aber dieser Blick raus in die dritte Welt ist eben dadurch sehr verstärkt worden. Und als ich dann anfangen konnte als junger Pfarrer in unserer Gemeinde, war das eigentlich mein Hauptanliegen. Wie können wir den Missionsgedanken in unseren Gemeinden verpflanzen und so einpflanzen, dass die Gemeinde sich mit der Mission identifiziert? Das ist ja etwas, was wahrscheinlich auch hier in der Gemeinde immer wieder anhängig ist, diese Frage, wie können wir, die wir in Stuttgart leben oder sonst wo in diesem Bereich, über unseren Schrebergarten hinaus die ganze Welt in den Blick bekommen, die ja von Gott geliebt ist und der er seinen Sohn gab. Und dieses Ziel ist ein Stück in unserer Gemeinde dann Realität geworden, dadurch, dass manche Missionare sich bei uns selber auf den Weg machten oder zu uns kamen, uns ihrerseits inspirierten und dadurch ein tiefes Missionsbewusstsein in die Gemeinde hinein trugen und auch verankerten. So ist es für uns inzwischen eine ganz große Freude, dass aus unserer Gemeinde allein 4 Geschäftsführer von Missionswerken hervorgegangen sind. Unter anderem auch einer, der hier in Stuttgart-Gerlingen residiert und einer Missionsgesellschaft mit vorsteht und dort eben das Werk tut. Ein anderer steckt in der Diguna, das ist die gute Nachricht für Afrika. Ein anderer ist Geschäftsführer in der Bibelschule Brake. Und dann haben wir noch den Direktor der Wycliffe Bibelübersetzer, der aus unserer Gemeinde stammt. So sind wir recht eingebunden in dieses weltweite Werk und freuen uns natürlich darüber, dass uns diese Brüder auch am Laufen halten. Denn wenn man nun schon mit solchen Leuten Kontakt hat, dann kommt natürlich auch viel wieder rein in unseren Bereich des Nachdenkens, des Betens und auch des Miteintreten-Müssens für die Menschen, die ausgesandt worden sind zu dem Dienst draußen am Evangelium. So haben wir uns dann also auch immer wieder gefreut, wenn Befruchtung geschieht. Das ist ja immer eine Wechselwirkung. Einmal die Befruchtung, die bei uns zu einer Frucht führt, und dann wiederum umgekehrt Früchte, die dann von draußen uns dargereicht werden und uns unsererseits wieder motivieren, auch bei uns zu Hause Missionen zu treiben. Und so ist das andere Standbein dann die Evangelisation bei uns in Bremen, sowohl was die Gemeinde anbetrifft, wie auch die stadtweite Evangelisation im Rahmen der Evangelischen Allianz. Und so sind das eigentlich die beiden Hauptstandbeine unserer Gemeinde: Evangelisation zu Hause, Mission vor der Haustür und dann Mission draußen in der Welt. Das Ganze aber lässt uns teilhaben dann an dem Geheimnis der Gemeinde Jesu, wie es Paulus beschrieben hat im Epheserbrief, wo es ja an die Heiden gerichtet ist, also an die Nationen, dieses Wort: So seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und dieses Geheimnis der Gemeinde Jesu, das ja weltweit gültig ist und uns deshalb also auch tief verbindet mit den Geschwistern in Übersee, das ist ein Geheimnis, über das man immer wieder zutiefst froh werden kann. Und an dem wir ja auch teilhaben, indem wir heute bei euch im Gottesdienst sitzen und mit an dem partizipieren, was jetzt heute Morgen hier an Verkündigung, an Gemeinschaft, an Gebet und damit also auch an geistlichem Leben rüberkommt. Und so freuen wir uns, einmal hier bei euch in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde sein zu können. Ich bin das erste Mal hier, meine Frau ist das erste Mal hier. Wir sind also ganz neu eingeflogen und sind nun gespannt darauf, was uns unser Herr heute aufs Herz legt, damit wir es mitnehmen können, auch in unseren Urlaub. Wir wollen nach Österreich weiter und dort auch wieder bei Geschwistern sein, wo wir schon einmal evangelisiert haben, um dort nicht nur zu wandern und die Herrlichkeiten der Schöpfung Gottes zu erschließen, sondern auch die geistliche Gemeinschaft wieder zu schmecken und dadurch zu sehen, wie freundlich unser Herr ist. Wir erbitten den Segen unseres Herrn für euch hier in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde.
Vielen Dank. Das ist das Schöne bei einer Gemeinschaft, dass man auch mitfühlt und mitempfindet mit anderen. Und ich denke immer wieder daran, in einem solchen Gottesdienst, da sind sicher jetzt auch manche, die heute Morgen traurig und belastet sind, vor Sorgen nicht mehr weitersehen. Und wir singen miteinander das Lied »Wer nur den lieben Gott lässt walten«, 298. 298, wir singen die ersten beiden Verse und dann die Verse 5 und 6. als Predigttext Psalm 37. Ich hoffe, dass Sie in den Psalmen fortwährend lesen. Man soll ja in der Bibel nicht so viel werten und unterscheiden, aber das darf man doch sagen. Die Psalmen, die sind so unmittelbar hilfreich in allen Nöten. Was Sie auch bedrängt, schlagen Sie die Psalmen auf, beten Sie die Psalmen. Psalm 37. Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen. War ja jetzt gerade in Ostasien und die erste Zeitung, die ich wieder im Flugzeug aufschlug, die berichtete vom Tod eines Prominenten in Deutschland und wie das die Zeitungen so tun. Die schildern alle Details aus dem Privatleben. Und da stand ein interessanter Satz. Im Sterben haderte er mit Gott. Nun, wenn das ein Armer gewesen wäre, ohne irgendwelche Versorgung, ich glaube 500 Millionen hat er zurückgelassen, also nicht gerade arm und auch nicht armen Ruhm und Ehre, aber vielleicht ist das ein Kennzeichen unserer Welt. Jetzt vergleichen Sie sich einmal, jetzt wollen wir nicht zum Fenster rausgucken, jetzt wollen wir uns einen Spiegel vorhalten. Wie oft hadern wir mit Gott? Wir kommen zum Gottesdienst und dann reden wir, die wir doch Gott kennen müssten, reden wir davon, ach, den anderen geht so gut und mir geht so schlecht. Und warum geht mir so schlecht? Wir wollen den Psalm 37 lesen, nur die ersten 11 Verse. Ich hoffe aber, dass Sie ihn dann in Ruhe auch zu Hause weiterlesen. Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren. Und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag? Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Ich bin so froh, dass wir einmal die Verse auch hören, die um dieses bekannte Wort von dem Befiehl du deine Wege da auch noch dastehen, wo das hineingehört. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg, aber die Elenden, sind die Bedrängten, sind die Kranken, die Schwachen, die Hilflosen, die Ohnmächtigen, die werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Also, liebe Freunde, es ist ja wirklich gut, dass es Versicherungen gibt. Sie in Urlaub fahren, Ihr Koffer wird geklaut, hoffentlich haben Sie die richtige Versicherung. Man kann ja nicht mehr Buben im Hof kicken lassen, das ist ja viel zu riskant, da braucht man eine gute Haftpflichtversicherung für all das, was heute die anrichten. Und dann ist gut, da ist jemand da, der kommt für den Schaden auf. Man kann sich das nicht mehr vorstellen, wie das wäre, wenn man heute sich in den Straßenverkehr wagen müsste und keine Haftpflichtversicherung hätte. Wer wollte denn das überhaupt übernehmen können? Nur einen Nachteil haben die Versicherungen. Sie schützen uns nicht vor den Ereignissen, sondern sie helfen nur bei der Finanzierung der Schäden. Ich sage, ja, das ist fast ein platter, dummer Satz. Auch einer, der eine Lebensversicherung hat, stirbt. Einzige Trostpflaster, dass die Erben noch was Geld kriegen. Aber ich meine, er wollte ja sein Leben versichern. Aber man kann sein Leben nicht versichern. Man kann nur gucken, dass die Ehefrau noch gutes Geld kriegt. Oder Krankenversicherung. Ich kann mich nicht schützen durch die Versicherung, dass ich nicht krank werde. Versicherung, die zahlt nur die Medikamente und die Arztrechnung. Wir suchen ja eigentlich nach Schutz vor den bösen Ereignissen. Wenn wir eine Unfallversicherung haben, dass keine Unfälle passieren. Ach so, wir können uns gar nicht sichern. Auch wer eine Feuerversicherung hat, bei dem kann es trotzdem brennen. Nur der Schaden ist abgedeckt. Natürlich. Das ist gut, dass man sich das einmal wieder klar macht, weil uns ja immer wieder diese Ereignisse so hart treffen. Ich habe den Eindruck, bei uns in unserem Land des Wohlstandes, im reichsten Land der Erde, in dem wir leben, hier in der Bundesrepublik, spielen die schweren Ereignisse eine Rolle wie nirgendwo in der Welt. Wir waren vor ein paar Tagen in Manila mit Leuten der deutschen Gruppe bei der dortigen Lausanner Konferenz für Weltevangelisation hinausgefahren auf den Smoky Mountain, ein Trümmerberg, in dem diese Trümmer, das sind diese Schuttabfälle, nur rauchen von dem Verwesungsduft und wo über 20.000 Menschen ihre Hütten aufgeschlagen haben, weil sie dort in diesem Dreck wühlen und sich dort das zusammensuchen, mit dem sie noch irgendetwas machen können, was sie verkaufen oder vielleicht noch etwas finden, von dem sie leben können. So leben andere Menschen. Wenn wir das sehen, sagen wir, gibt's das denn, dass wir überhaupt so betroffen sind von den Ereignissen? Wie geht's uns wirtschaftlich? Wie geht's uns gesundheitlich? Wie geht's uns denn sonst mit all dem, was so passieren kann? Das ist jetzt die Kernfrage. Wie kann ich mich sichern mit meinem Leben? Ich möchte doch geborgen leben. Ich möchte doch im Frieden leben. Dass mich die schwierigen und schlimmen Ereignisse nicht gleich aus der Bahn werfen. Was kann ich denn tun? Das ist eine Frage an unseren Glauben, an die Geborgenheit in Gott. In unserem Land und bei den Christen unter uns und bei uns allen gibt so eine große Glaubenslosigkeit, wie ich mich meines Lebens versichern kann, richtig versichern, für die Notfälle, wenn ich sterbe, wenn ich krank werde, wenn ich geschäftlich Misserfolg habe, wie kann ich mich da sichern? Da gibt uns dieser Psalm viele praktische Tipps. Und David hat das wunderbar gemacht, nicht so einfältig wie ich mit den drei Teilen. David macht 24 oder im Hebräischen 27 Teile, genau nach dem Alphabet und fängt jeden Vers mit einem neuen Buchstaben an. Jetzt möchte ich es David nicht nachtun, sondern lieber bei meiner Einfalt bleiben und nur drei Notfälle herausgreifen, die wir betrachten. Und zwar, er sagt, wie man sich des Lebens versichern kann unter aufreibenden Erlebnissen, unter aufreibenden Erlebnissen. Das Leben wäre so schön, wenn man sich nicht maßlos ärgern könnte. Also immer alberne und blöde Dinge. Ich habe heute Nacht so selig geschlafen und um 3:30 hat ein Gast aus dem Nachbarhaus 5-mal so laut gehupt. Kennen Sie das? Das ist doch lächerlich. Um 4:30 bin ich aufgestanden, habe in der Predigt gearbeitet. Ich konnte nicht mehr schlafen. Wir ärgern uns ja so maßlos über Menschen. Sicher war das ein Mensch, der sich auch dafür einsetzt, dass unsere Umwelt erträglicher wird, der seiner Freude über die Gäste noch einmal Ausdruck gegeben hat in seinem schönen Wagen. Aber Sie könnten Erlebnisse mit Menschen erzählen, die viel tiefer reichen. Wenn plötzlich in der eigenen Ehe man gehöhnt und geschändet wird, wenn man nach Jahren der Treue im Geschäft weggeschickt wird und Undank erntet, was können einem Menschen zusetzen? Das ist so schwer, dass man sich zerreiben kann. Ich habe viele gesprochen und es ist gut, dass wir dann miteinander drüber reden, aber das möchte ich hier noch einmal aufgreifen. Die sagen, ich werde damit nicht fertig. Mir ist so maßloses Leid widerfahren. Unrecht ist mir widerfahren. Ich bin betrogen worden in meinem Leben. Die Jahre wurden mir gestohlen. Und man weiß, woher das kommt, von bösen Menschen. Ja, es gibt das, furchtbar böse Menschen, die einem die Hölle zubereiten können. Und von denen will ich jetzt reden. David kannte sich da aus. Von denen redet er. Er hatte ja das erlebt. Und es hat von ihnen noch niemand erlebt, dass jemand sie umbringen will. Als Saul die Lanze nach ihm warf. Wie kann man da überhaupt noch leben, wenn neben einem einer steht, der einen umbringen will? Und David sagt, ich kann geborgen und im Frieden leben. Wie hat ihn Saul, der König, gejagt? Sie stöhnen über diese Hitze. Ich freue mich an dieser Hitze. Nun wünsche ich Ihnen auch noch einmal, dass Sie solche Jugendkraft haben wie ich. Also, wissen Sie, wenn er dann in der Wüste Juda unten war und kein Wasser da war und dann in die Höhle sich flüchtet bei den Steinbockfelsen und der Saul geht ihm nur nach und will ihn umbringen. Was macht David? Genau das, was er hier in dem Psalm spricht. Er rächt sich nicht, er entrüstet sich nicht. Das ist so gefährlich, dass wir heute in die Melodie unserer Zeit einstimmen und das Böse beklagen und anklagen und sagen, das ist so unrecht und das ist so schlimm. Ist alles richtig. Gottes Wort sagt dir, entrüste dich nicht. David war in dieser großen Ruhe und das lag nicht an seinen Nerven. Nehmen Sie es mir ab, weil ich auch so ein Zappelphilipp bin. David, weiß ich nicht, der war nicht von, es gibt so, wissen Sie, so ganz ruhige Leute, die wirft keiner aus dem Geleise. Das war David sicher nicht. Sondern das war eine Frucht seines Glaubens. Entrüste dich nicht über die Bösen. Er wusste, dass das alles vergeht, wie das Gras, Vers 2, wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Wir kennen das ja bei David, wie er Mitleid hat mit dem Saul, von dem er doch weiß, dass schon Gott die Hand abgezogen hat. Er wollte ihn evangelisieren, er wollte ihn seelsorgerlich zurückführen. Er ruft ihm zu und sagt, wie kannst du sowas machen? Dazu hat sie Gott in diese Welt gestellt, dass sie sich nicht erregen über das Böse, sondern dass sie für die Übeltäter beten. Und genau das hat Jesus, der uns so eindrücklich vorgelebt, als sie ihm ins Gesicht gespuckt haben, geschlagen haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir leben heute in einer Zeit, in der unser Ich die wichtigste Position eingenommen hat. Es war mir eindrücklich bei dem großen Kongress für Weltevangelisation, wie einer der Redner ausgeführt hat und gesagt hat, die ganze Sünde manifestiert sich heute in einem Wort für uns, selbst. Die schlimmste Not unseres Lebens kommt von meinem Selbst, der Ich und mein Ich und ich brauche mein Recht und ich will. Wenn Sie Ihren Ich nicht unter Gottes starke Hand geben können, werden Sie sich zerreiben und daran zugrunde gehen. Und David trägt das Unrecht und stellt es dem Herrn anheim, auch als sein eigener Sohn Absalom, der geliebte Sohn, für den der Vater eine Schwäche hat. Das ist ja immer so gefährlich für uns weichen Väter. Und dann jagt der Absalom ihn vom Thron und barfuß läuft der David den Ölberg hinauf auf der Flucht und entrüstet sich nicht über das Böse. Entrüsten Sie sich über das Böse. Unsere ganzen Nachrichtensendungen sind darauf angelegt, dass wir uns dauernd entrüsten. Sieh mal das Unrecht an. Sieh mal die Ausbeuter. Sieh mal, wie das ist mit den transnationalen Konzernen. Sieh mal da, da sind sie alle. Und dann kann das Selbst sich entfalten. Wir können es weiterverfolgen, wie ein Paulus im Gefängnis war und sie Unrecht an ihm tun und er entrüstet sich nicht
Er betet, dass diese Zeit, in der er gefangen gehalten wird, umso mehr Frucht bringt. Haben Sie das schon einmal gebetet? Herr, lass jetzt Frucht entstehen aus dieser Krisenzeit meines Lebens. Es wird alles vergehen, wie das Kraut auf dem Felde, das abgeschnitten wird und verdorrt. Habe du deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Freue du dich, dass es einen lebendigen Gott und Herrn gibt. Vertraue du dich ihm ganz an. Freue du dich daran, dass er dein Leben führt, auch durch dunkle Perioden. Das hat er so bemessen und das weiß er, warum das sein muss. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Es ist uns nie verheißen, dass uns der Herr in einem Nu alle Nöte wegnimmt. Aber dass er uns in den Leidenszeiten besonders nahe kommt, das ist uns verheißen. Und das zur Reife unseres Glaubens, das dazugehört. Nicht bloß Wundererlebnisse, die schenkt er uns auch. Aber es gibt die nötigen Zeiten der Reife, wo uns Gott durch so viel Not gehen lässt und das dann erfahren lässt, wie er uns nahe ist. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Der alte Kirchenvater Tertullian hat das Wort gesagt, das man im Deutschen gar nicht so knapp wiedergeben kann wie im Lateinischen, als damals die großen Christenverfolgungen begannen und so viele Christen abgeführt wurden, den Löwen vorgeworfen wurden, dann Arenen, es war doch schlimm und da muss man sich doch erregen. Und dann sagt er nur, Nubicula fugit, das ist so ein ganz, ganz kleines Wölkchen am Himmel, das im Nu wieder verschwindet. Sagen Sie doch das über dem Leid, das Sie so bewegt. Es ist nur ein Wölkchen, das der Herr verdampfen lässt, wann er die Stunde für gekommen hält. Wir müssen eigentlich heute in diesem Gottesdienst das Lied singen, Befiehl du deine Wege. Nun, das hat so viel Verse, dass sie es zu Hause singen können. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken erwarte nur die Zeit. Jetzt machen sie es doch auch so, dass sie durchblicken und sagen, ich will mich freuen, dass du da bist, Herr. Ich will nicht auf die Menschen starren, die mir so Böses tun. Das darf doch nicht mehr das Thema bei uns sein. Wir wollen nicht bloß erzählen von den aufregenden Erlebnissen. Es ist ja manchmal nicht zu begreifen, wie uns Unrecht widerfährt. Jetzt das Zweite, wie man sich des Lebens versichert unter schweren Sorgen. Befiehl dem Herrn deine Wege, steht hier, Vers 5. Und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Vielleicht eins der bekanntesten Worte, die es in der Bibel gibt. Und doch wird das so schwierig in den Krisenzeiten unseres Lebens, unter Sorgen und Leid, das plötzlich umzusetzen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Das stellt sich ja nicht automatisch ein. Was heißt denn das? Befehlen. Befiehl dem Herrn deine Wege. An dem liegt's wahrscheinlich, dass wir etwas versäumt haben, was wir hätten tun sollen. Es gibt eine andere Übersetzung, die ich hier gerne gebrauche, weil es uns dann etwas klarer wird. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Also wälze sie mal weg von dir. Die liegt ja wie ein schwerer Felsbrocken auf deinem Herzen. Erdrück dich hier. Wälze das nun auf den Herrn. Haben Sie das wirklich getan? Also ich bin auch so ein Typ, der mit der ganzen Energie kämpfen will. Wenn bei mir Widerstände sich auftun, dann erst recht los und dann durchgekämpft bis zum Letzten. Aber das ist ein falscher Weg in Glaubensdingen. Und ich habe in meinem Leben durch große Tiefen schon gehen müssen, bis ich gemerkt habe, der Herr will es allein durchs Gebet mir schenken. Und es war dann fast für mich selber peinlich. Vor mir war mir es fast peinlich. Soll ich die Hände wirklich bloß in den Schoß legen? Wissen Sie, da wachsen einem manchmal die grauen Haare, wenn man, weiß nicht wie viel, 40 Entwicklungshelfer draußen hat und im letzten Monat die Spenden um 40% zurückgehen und wie soll das alles weitergehen? Und die Aufgaben liegen da. Ist doch der Herr, der es tut. Sie haben ähnliche Sorgen und Nöte. Legen Sie es doch dem Herrn hin. Wälzen Sie es auf den Herrn. So haben wir doch angefangen im Glauben. In Prüfungsängsten, in Nöten mit Menschen, wo wir nicht zusammenleben konnten. Und dann haben wir erlebt, wie Gott hineingreift in diese unlösbaren Zusammenhänge und sie plötzlich wunderbar löst. Und wir können nur staunen. Wälze das auf den Herrn, du musst es aber von dir wegwälzen. Du kannst es nicht dauernd in deinen Händen halten. Leg es weg und dann warte. Es ist ganz wichtig, dass wir es auch wirklich nicht als unsere Sache behalten. Oft sind das ja Lieblingswünsche von uns, die wir so uns behalten. Wunschträume, ich brauche das, ich will das haben. Wenn wir darüber beten, Herr, dein Wille geschehe, ist das wirklich deine Sache, um die wir da kämpfen und die wir erbitten? Herr, es ist doch dein Werk. Du darfst es auch zusammenstreichen, du darfst es auch wegnehmen. Da kriegen wir auf einmal die richtige Distanz. Mich hat das beeindruckt, immer wieder bei den Kindern, wie leicht das die Kinder machen, wenn sie vor Schwierigkeiten stehen. Spielzeug kaputt ist oder ob sie Angst haben, dann laufen sie zu den Eltern und sagen, komm, hilf mir. Wollen wir im Glauben überhaupt je weiterkommen als wie die Kinder, die einen großen Vater im Himmel haben? Wälze auf ihn deine Last und im Vertrauen auf ihn ruhe. Jetzt machen Sie einmal das mit Ihren Sorgen. Legen Sie sie jetzt ganz aus der Hand. Und dann können Sie sagen, Herr, es ist dein Weg und ich nehm's, so wie du willst. Da ist ja neulich so ein schrecklicher Terrorangriff erfolgt auf einen Bus. Ja, die Strecke, die wir wenig vorher gefahren waren, bei Male Hamalisha in Kirjat Jearim bei Jerusalem, wo ein Terrorist dem Busfahrer ins Steuer greift. Und da genügt ja nur ein Griff, um einen ganzen Bus aus der Bahn zu werfen, in einen tiefen Abgrund zu reißen. Da dachte ich, so geschieht's ja dauernd bei uns, in unserer eigenen Lebensführung. Wir haben uns einmal entschlossen, Gott soll das Steuer in unserem Leben führen. Und dann lassen wir ihn fahren, aber plötzlich greifen wir in unserer Art ihm ins Steuer und reißen das Steuer herum. Nein, das geht nicht gut. Du musst jetzt auch ruhen in Gott. Gott hat das Steuer deines Lebens in der Hand, hat er es wirklich. Haben Sie es Gott schon übergeben? Ist er Ihr Herr? Das müssen Sie wissen. Sind Sie Ihr eigener Chef oder ist Gott Ihr Chef? Wer führt das? Und dann können Sie sagen, ich kann meine Berufsnöte und meine Sorgen um die Kinder und die Fragen meiner Gesundheit Gott in die Hand legen. Er ist der, der mich geschaffen hat und dem ich gehöre. Er ist mein Heiland und mein Erretter. Ihm will ich ganz blind vertrauen. Mein Vater, dem ich gehöre und der alles wunderbar hinausführt. Und noch das Letzte. Unter gefährlichen Versuchungen, davon spricht David auch noch. Die Versuchungen, die kommen ja nicht von irgendwoher, dass wir sagen, was sind das für gefährliche Versuchungen? Es wäre immer so leicht, wenn man bloß den Fernseher ausgeknipst lassen müsste und die Zeitung nicht aus dem Briefkasten holen, damit die Versuchungen uns nicht erreichen und ein paar böse Bücher nicht liest. Das Schlimmste der Versuchung kommt ja aus meinem eigenen Herzen. Da hat der Teufel die beste Angriffsfläche, durch die er mich dauernd wieder versuchen kann. Und da gibt uns David einen Rat. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Das Stillsein, jetzt das nehmen Sie mir ab, das fällt mir noch schwerer als Ihnen. Darum darf ich Ihnen heute predigen. Still sein. Warte auf ihn. Das können oft lange Zeiten sein des Wartens. Während ich jetzt weg war, hatten wir in unserem Werk einen Gast, einen Äthiopier. Ich habe den Anfang der Geschichte noch aus der Ferne miterlebt. Er hatte ein wichtiges Gespräch bei Bonner Entwicklungshilfestellen und hat deshalb ein Visum von der deutschen Botschaft bekommen. Aber wie er in Rom eintraf, da haben die italienischen Zöllner gesagt, das Datum stimmt nicht. Die Einreise darf erst 3 Tage später sein. Und sie haben ihn auf dem römischen Flugplatz gehalten. Wie wir davon erfuhren, haben wir sofort uns mit dem Bundesgrenzschutz in Verbindung gesetzt, sagten, ja, kein Problem, und die Telegramme wechselten zwischen Bonn und Rom und war alles klar. Und wir meinten, er ist schon lange auf dem Weg. Unser aber lieber Freund Vorku war 3 Tage und 3 Nächte auf dem römischen Flughafen, ohne was zu essen und nur auf dem Klo noch das Wasser zu trinken, auf einem Sitz sitzend. Meine Frau erzählte, wie er kam, kein bitteres Wort. Kein bitteres Wort. Dachte ich, haben wir nicht etwas verloren von dieser Ruhe? Wenn Gott das zulässt, dann nehme ich es aus seiner Hand. Aber wie sich dann ein wenig mit diesem Mann unterhalten haben, erzählt er, dass er 13 Monate in einem äthiopischen Gefängnis war, 60 Leute in einem Zimmer, nicht Platz, um auf dem Boden zu liegen, furchtbar schlecht versorgt. Und er sagt, es war doch gut. Unter lauter Dieben und Mördern, da hat mich Jesus gebraucht. Wenn Sie in Ihrem Leben auch so denken können, wie so ein äthiopischer Mann, der zu den Großen gehört, der hat auch seine Theologie studiert, aber das hat er nicht verloren. Dass man still sein muss und dann suchen muss, welche Absicht hat Gott, wenn er mich den dunklen Weg führt, dann muss da ein Sinn dahinter sein. Unser Jesus hat so viel Liebe an uns gewandt, so viel Gutes uns getan. Er hat sein Leben für uns gelassen. Sie können jetzt sich ihm ganz blind anvertrauen. Sie brauchen nicht sich mit anderen vergleichen in ihrer Nähe, denen es gut geht, davon spricht der Psalm so viel. Dieses scheinbar blühende Leben des Wohlstands um uns herum, das wird vergehen und im Nu weg sein. Es wird verdampfen, wenn das Lüftlein des Todes darüber geht. Ich habe große Sorge, ob Sie den Frieden Gottes haben, ob Sie in den Ordnungen Gottes leben. Hadern Sie nicht mit Gott, sondern danken Sie und lobpreisen Sie ihn, freuen Sie sich. Solange sich noch der Atem in ihnen regt. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Sprechen sie auch so klagend, Gott hat mich vergessen, Gott hat mich verlassen. Gott wird nicht müde noch matt. Er will sie überschütten mit Gutem und sie dürfen staunend erfahren, dass jeden Tag tausend und abertausend Wunder ihnen Gott in ihr Leben hineinlegt, auch gerade dann, wenn es ganz dunkel scheint und er vor ihnen hergeht und es ihnen ganz hell macht, auch in der Dunkelheit, dann können sie nur danken und sich freuen. Die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben. Sie können das erleben. Amen. Wir wollen auch ein Lied des Gottvertrauens und des Glaubens singen. Harre meine Seele, harre des Herrn. 558, die beiden Verse.
Thank you.
wollen beten. Herr Jesus Christus, deine Güte ist so groß, die du uns hast schon in vielen Nöten erfahren lassen. Und da tut es uns leid, dass wir uns so oft an dir versündigen mit unserem Kleinglauben, mit unseren Sorgen, mit dem langen Reden und auch Wachen in der Nacht und Planen und Überlegen, statt es auf dich abzuwälzen. Vielen Dank, dass nichts zu klein und zu unwichtig ist in unserem Leben, was wir dir nicht sagen dürften. Wir wollen dich herzlich bitten, dass es nicht um uns geht, sondern um dich. Und dass nicht unser Wille siegen soll, sondern dein Wille. Du weißt, was gut ist für uns, was uns zum Segen wird. Und darum wollen wir auch das Schwere aus deiner Hand annehmen und dir danken, dass du uns darin wunderbar segnen willst. Hab vielen Dank für dieses Lebenszeugnis von David, das so praktisch hineinredet in unsere Schwierigkeiten und Berufsnöte und Spannungen mit Menschen. Wir möchten dich bitten für unsere Familien, in denen wir leben, für unsere Ehen, für unsere Arbeitsverhältnisse, für unseren Platz, den wir unter unserem Volk haben und in unserer Gesellschaft. Hilf uns, dass wir da Licht und Salz sein können, indem wir beten und Menschen von deiner Güte und von deiner Barmherzigkeit weitersagen. Wir wollen an diesem Tag auch Fürbitte tun für so viele Menschen, die leiden, die in den Spannungsgebieten leben, die in großer Armut sind. Erbarme du dich ihrer. Wir bitten dich für alle, die in deinem Dienste stehen, hier in Diensten der Liebe und der Evangelisation und der praktischen Nächstenliebe und auch gerade in vielen Ländern der Welt, wo so viel Dunkelheit herrscht. Lass es doch geschehen, dass durch diesen Dienst Menschen dich finden und Hoffnung finden für ihr Leben, weil sie an dich glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Wir haben ein paar Dinge bekannt zu geben. Ich sehe da eben den Bernhard Mück aus Peru. Sagst du ein Wort? Also, komm. Ex holo baucho. Bernhard Mück war bei den Indianern in Peru. Ich frage dich bloß ein paar Sachen. Ich muss bloß antworten. Wie lange warst du jetzt draußen?
Ja, 3 Jahre und letztes Jahr war ich kurz hier.
Und was hast du jetzt draußen in den 3 Jahren gemacht?
Ja, also ich habe mit der Schweiz Indianermission den Indianern geholfen, dass sie Vieh züchten, lernen und selber Vieh züchten. Und wir haben in 4 Dörfer jeweils 6 Tiere geliefert, jetzt haben sie sich zum Teil schon vermehrt. Das war eigentlich die Hauptaufgabe. Nebenher habe ich bei der Schweizer Indianermission auf der Station mitgeholfen, in der Landwirtschaft. Und nebenher Ziegen züchtet und zum Schluss noch mit Meerschweinchen angefangen und mit Fische.
Wie sieht's denn aus mit der allgemeinen Lage, mit der Unsicherheit in Peru gegenwärtig?
Ja, also ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Ich möchte nicht direkt drauf eingehen, aber es sieht nicht gut aus und manche Missionen sind schon abgereist. Die Adventisten von Amerika sind schon zurück. Und also es ist sehr kritisch, die letzten 2 Monate, wir haben jetzt da den Notstand in Peru und also es rattert fast jede Nacht die Maschine. Pistolen, Maschinengewehre und sieht also nicht gut aus.
Hast du Angst gehabt?
Ja, als wir so direkt, ich war also, als ich zuletzt mal bei den Shipibos war in einem Dorf, wo ich früher immer so, ja, hab eigentlich nie Angst gehabt, mit dem Boot unterwegs war und die Mission wollte mich schon gar nicht mehr ziehen lassen. Und wir waren da draußen im Dorf und waren da 3-4 Tage, war ich alles normal und ruhig und haben dort Gottesdienste gemacht und dann dem Abend, so um 8 Uhr, 9 Uhr fing dann plötzlich halt so ein Geratter an. Es hat sich angehört, wie wenn die Nachbarsiedlung überfallen wird. Wir wussten nicht, wer das ist. Wenn man halt die Maschinenpistole so hört, dann kriegt man schon Angst. Wir haben dann hat sich das ganze Dorf versammelt, haben zusammen eine Gebetsgemeinschaft gemacht, sind dann wieder ins Bett und um 1 Uhr nachts hat es dann wieder so angehört, wenn sie jetzt kommen und uns überfallen. Und als Weiser, das wird einfach sehr viel Kokain angebaut, da ist es dann oft so, dass die nicht unterscheiden, wenn sie da jetzt umknallen oder so. Wir haben aber schon ein bisschen Angst gehabt. Und die Indianer sind dann alle geflüchtet in den Urwald mit ihren Kanus. Da war alles überschwemmt, da haben sie sich versteckt. Ich habe dann einfach gebetet und bin dann ruhig gewesen, konnte wieder schlafen. Und am nächsten Tag sind wir dann heimgereist. Wir wussten dann genau, was es war. Es sind viele Gerüchte, aber es ist sehr, für die Menschen dort ist es sehr schwer zu leben. Viele Pfarrer haben jetzt von den Terroristen die Todesanzeige gekriegt. Das heißt also, wenn ihr weiter predigt, dann knallen wir euch um oder haut ab. Und es ist für die Pfarrer dort sehr schwer zu bleiben und treu zu bleiben. Aber das Schöne ist, die Gemeinde wachsen, kommen viele zum Glauben. Und diese Situation benutzt eigentlich Gott, sodass auch die Mission sagt, wir möchten bleiben, solange es geht, weil wir jetzt gerade noch nie so offene Türen hätten und so viel offene Herzen, die wirklich Gott suchen. Und die Indianer tun Zeugnis, ist sagenhaft. Darf ich kurz was erzählen?
Ja, sicher. Deshalb lassen wir die zwei Liedvers weg.
Ach so, nein, ich kann auch noch singen. Ja gut, also der Miguel, das ist einer von dem Projekt, immer feste mitgeschafft hat. Und er wurde dreimal bewahrt. Er hat Tuberkulose bekommen und ist fast an der Krankheit gestorben. Er ging dann zum Arzt, flussabwärts, und auf der Heimreise zerriss es im Boot ein Benzinfass und das ganze Boot ging unter und er war so geschwächt durch die Krankheit und ist fast ertrunken, wie es ihn im letzten Moment noch einer gepackt hat und ihm dann so eine Holzbohle gegeben hat. Er hat eigentlich alles verloren, seine 7 Kinder. Die Frauen und das kleine Kind, wo dabei waren, alle haben es überlebt, es kam niemand ums Leben. Und das dritte Mal, wie er bewahrt wurde, und es ist einfach so schön, wie der dann Zeugnis gegeben hat, das war, er hat ein Maisfeld anbaut gehabt, hat sein Mais verkauft und bekam dann das Geld dort. In dem Ort hat er das Geld bekommen und wollte für die Kirche noch eine Lampe kaufen. Irgend so ein Dings, Gaslampe oder sowas. Und wie er in dem Dorf war, wurde genau dieses Dorf Kondamana von etwa 200 Terroristen überfallen. Es wurde wie wild geschossen und er konnte sich dann nur noch flüchten und dann kam er, viele sind dann in die Kirche geflüchtet, obwohl in dem Ort wollte niemand was von der Kirche wissen. Und der Pfarrer hat es dann ausgenutzt, solange es draußen geschossen hin und dann hat er da feste Predigt. Und Miguel hat dann auch, der Frau, die dort war, die hat so Angst gehabt um ihren Sohn und hat gesagt, sie braucht sich keine Sorge, jetzt beten wir. Und ihr Sohn wird also nicht da umkommen bei dem Gefecht. Und die Terroristen haben dann alles plündert und sind dann abgehauen. Und am nächsten Tag fuhr er dann heim mit dem Boot. Und die Leute, die waren natürlich, haben natürlich alle geredet, ja, wie geht es weiter, wie sieht es aus? Und also alle waren einfach, und er sagte dann, er gab dann das Zeugnis und hat es ausgenutzt, sagt dann, das ist noch gar nichts, in der Bibel steht, dass das alles kommen muss, dass es noch viel schlimmer kommt. Und es ist einfach wichtig, dass man jetzt vorbereitet ist und dass man sterben kann. Ihm ist egal, ob er dort stirbt oder sonst wo an einer Schießerei. Man muss vorbereitet sein, um Gott zu begegnen und man muss jetzt sein Leben Jesus übergeben. Und die Leute, die waren dann also ganz offen und haben dann einfach gesagt, wir müssen mehr die Bibel lesen, müssen sehen, was der da uns erzählt. Und so hat er als ein Indianer dann auch unter Mischlinge Zeugnis geben können in dieser Zeit heute. Und sieht also nicht gut aus, aber kommen viele Menschen zum Glauben.
Dankeschön. Wir hoffen, eines Tages noch mehr zu hören. Am letzten Sonntag war bei uns in Manila bei der Weltkonferenz für Evangelisation ein freier Tag und ich habe einen Bus gemietet und die Leute aus der deutschen Delegation eingeladen, hinauszufahren nach Batang. Das war gerade, als der Taifun über die Philippinen hinwegblies, wo 5000 Leute obdachlos wurden. Bei großen Regengüssen sind wir 8 Stunden gefahren, wo 4 auch CFI-Mitarbeiter, christliche Fachkräfte, international tätig sind. Und das war so ein großer Eindruck für uns alle. 17.500 vietnamesische Bootsflüchtlinge. Wenn die erzählen, was sie erlebt haben, man macht sich keine Vorstellungen. Und dann sitzen wir im Gottesdienst der überfüllten Kirche, wo diese Vietnamesen Gott preisen. Die Türen der Mission nach Vietnam sind verschlossen und dort sind sie offen. Und diese 4 Krankenschwestern, die so einen wunderbaren Dienst dort tun, die erzählen, welche Möglichkeiten sie haben zum persönlichen Zeugnis. Da wurde ich so glücklich, dass wir diesen Dienst tun dürfen und danken all denen, die im Einsatz sind und all denen, die es über die Kassette mithören. Wir geben heute unser Opfer für diese Arbeit. Da sind wir immer sehr dankbar. Die wächst und gerade eine kleine Sache. Wir vermitteln ja sonst immer nur Langzeitleute. Da kam ein Brief von Stimme der Anden. Das ist der älteste Rundfunksender in Südamerika, ein riesen Evangeliumsender. Die haben ein deutsches Studio, ein Studio aufzubauen mit deutschen Maschinen und suchen einen Elektroingenieur, der für 3 Monate hinaus könnte und das aufbauen. Vielleicht hat sie ihren Ruheständler oder sowas in eine lohnende Aufgabe. Da ist das Klima nicht schwierig in Quito. Der aber die deutschen Anleitungen lesen kann, die haben Schwierigkeiten mit ihren Fachleuten das zu machen. Es sollte also einer sein, der von so einem Studio etwas versteht und von Elektroanlagen. Aber das wäre eine dringende Sache. Vielleicht löst sich das schon über den Gottesdienst. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.